Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Berger. Und natürlich haben wir wieder einen literarischen Gast. Einen meiner Lieblingsgäste. Eine Gästin eigentlich. Eva Rossmann. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Wie immer, total gern.
Du bist für die, die dich noch nicht kennen, eigentlich erklärte Juristin und in früheren Zeiten sozusagen in dem Bereich tätig gewesen und beim ersten Frauenvolksbegehren aktiv und heute aber ganz woanders daheim.
Du stehst ja, in der ich Küche. Bin, ja. Also ich meine, das Juristending hat mir nicht geschadet. Da war ja nicht sehr lang und feministisch bin ich immer noch unterwegs und das ist mir auch ganz wichtig. Und inzwischen habe ich halt auch angefangen zu kochen, auch schon lang her, aber ja, ich bin eine gelernte Köchin inzwischen. Und ich schreibe halt.
Und das mit dem Kochen kam auch eigentlich über das, dass du Kriminalromane angefangen hast zu schreiben.
So ist es, ja.
Und über das einfach eingedrungen bist beim Recherchieren ins Kochen.
Ja. Ich also recherchiere ja bei allen meinen Kriminalromanen kräftig. Und da war es halt dann irgendwann mal naheliegend, dass ich ein Gastronomie-Krimi schreibe, weil die Mira Walensky, die Hauptfigur in allen Büchern, die auch eine Journalistin ist, wie ich eine war, auch eine Zeit lang, kocht gern und hat auch immer, oder kocht immer in den Büchern und haben gedacht, Gastronomie-Krimi, super. Und dafür habe ich dann bei Manfred Buchinger in der alten Schule angefangen zu recherchieren, weil ich wissen wollte, wie es halt in einer Profiküche zugeht. Und daraus ist es eine Kochfreundschaft geworden, die uns jetzt schon 18 Jahre begleitet. Inzwischen habe ich die Kochprüfung gemacht, ganz normal mit den anderen Lehrlingen und bin auch staatlich geprüfte Köchin, also faktisch habe ich die Lehrabschlussprüfung gemacht.
Aber nicht staatlich geprüfte Autorin und das Krimi-Autorin.
Gott sei Dank. Also es muss nicht alles zertifiziert sein auf unserer Welt.
Na, der Zertifikation zum Schreiben kommt einfach aus dem, dass es sich gut verkauft. Das heißt, die Leute es gerne lesen. Und ja, du eben auf deinen Lesereisen etc. auch ein entsprechendes Feedback kriegst.
Es ist eh die bessere Zertifizierung, denke ich mir. Wobei, viel zu verkaufen macht es ja eh auch nicht aus. Ich kenne super gute Autorinnen und Autoren, die da ganz wenig verkaufen. Qualitätszeichen ist es leider gar nicht, auch in die andere Richtung nicht. Ich kenne welche, die verkaufen wahnsinnig viel und ehrlich gestanden lese ich es nicht gern.
Aber du arbeitest schon eben seit Anbeginn mit dem Folio Verlag zusammen. Da hat sie irgendwie eine symbiotische Arbeit ergeben und im Normalfall treffen wir einander auch auf der Messe in Frankfurt oder in Leipzig, wo wir dann dort am Messestand reden. Heute reden wir in der alten Schule im Hinterhof, sitzen genau da draußen in der Sonne und tun so, wie wenn wir jetzt auf der Frankfurter Buchmesse waren und dort ein Buch präsentieren.
Also ich muss sagen, die Location da ist mir im Schnitt jetzt schon ganz angenehm. Also in der Frankfurter Buchmesse ist das fein. Ich fahre jedes Jahr total gern hin, weil du einfach sehr viele Leute triffst und immer wieder Inputs kriegst. Auch durch, dass du unterwegs bist, auch in den Hallen mit fremdsprachiger Literatur und. Sachen, auf die du sonst gar nicht kämmerst. Aber ja, da so irgendwie im Garten bei gutem Wetter, dort wo mein zweites Wohnzimmer ist sozusagen, ist schon fein.
Ja, also Corona verändert einiges, ja. Auch wie gesagt bei uns da jetzt. Aber wir wollten uns eigentlich über eben dein neues Buch, das jetzt soeben erschienen ist, vor einigen Tagen unterhalten. Eva Rossmann vom schönen Schein, mörderische Geschichten. Wie könnte es anders sein, rund ums Mira Walensky-Universum werden da jetzt plötzlich Kurzgeschichten erzählt, weil sonst immer ein dicker Roman, ein schweres Thema oder sage ich jetzt einmal ein tief recherchiertes Thema, wo man viel erfährt über die Sachen, Und die Kriminalgeschichte, jetzt auf einmal hier, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber ich glaube, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Geschichten.
Zufällig 10, ja.
Die in verschiedensten Locations von verschiedensten Ich-Personen dominiert werden oder geführt werden, die ja ganz unterschiedlich sind. Vielleicht horchen wir mal in eine rein. Es geht noch mit zunehmendem Alter eine vielleicht spannende Geschichte, was einem so passieren kann.
Ja, also ich habe wirklich versucht, für jedes Thema die passende Art zu suchen, das zu erzählen und daher auch die passende Hauptfigur dazu. Also die Geschichten sind auch im Erzählduktus ziemlich unterschiedlich geworden und das wollte ich auch so. Es ist einfach ein bisschen eine Challenge für mich und das tut mir gar nicht schlecht, denke ich mal. Also jetzt lese ich einfach den Anfang von Es geht noch, eine der vielen Geschichten, eine der 10 Geschichten, eben auch wieder aber ganz anders als die anderen. Wenn du in der Früh aufwachst und es tut dir nichts weh und du denkst, bin ich jetzt tot? Dann weißt du, dass du alt bist. Genauso war es an diesem Novemberdienstag. Draußen Sonnenschein, als ob es Mai wäre, und ich erinnere mich noch, nach dem ersten Schock kam die Erleichterung. Von mir aus alt, aber nicht tot. Danach die Erkenntnis, dass ich damit leben muss. Am Leben liegt mir immer noch eine ganze Menge. Es war auch keiner von uns Heimbewohnern, der diesen strahlenden Novembertag nicht mehr erlebt hat. Ich habe wie immer im Saal gefrühstückt, allein an meinem Tisch. Ich hasse es, in der Früh sprechen zu müssen. Das war immer schon so. Wenn es möglich gewesen ist, bin ich früh in Dreharbeiten aus dem Weg gegangen. Das Essen ist gar nicht so übel, egal was der griesgrämige Dr. Hubmann sagt. Auch an den anderen Tischen wird in der Früh wenig gesprochen. Ich habe da so eine Theorie. Die meisten von uns haben ihr Kontingent an Wörtern schon verbraucht. Klar gibt es Ausnahmen wie Frau Gerngroß. Sie hat auch an diesem Tag irgendwas erzählt von Hannes und der heiligen Betty und dass er will, dass ihr Geld auf die Bank tut. Wenn sie es will, dann schreibt er mit, aber die Heilige und sie finden das nicht so gut. Von ihrem Onkel, der sein Vermögen in einem Gnadenhof vermacht hat, obwohl der Sänger, der diese Gnadenhöfe betreibt, schon dreimal verheiratet war. Sie macht nie einen Punkt und keiner hört ihr zu. Dabei ist sie laut. Danach habe ich mich zur Gymnastikgruppe aufgemacht. Ich bin beweglich, immer noch. 96 und noch immer wie ein junges Mädchen, hat Dana erst vorgestern gesagt. Sie ist eine Schleimscheißerin. Aber es nützt nichts, dass ich ihr das sage. Sie versteht nur, was sie verstehen will. Jedenfalls bin ich noch recht gut beieinander, wie man so schön sagt. Und wenn das verdammte Knie ausgeheilt ist, ziehe ich wieder zurück in meine Wohnung. So viel ist klar. Sie wollen uns hier agil halten. Wofür? Habe ich vor einiger Zeit die Heimleiterin gefragt. Fürs Sterben? Sie war peinlich berührt. Sie will auch nicht Heimleiterin genannt werden. Und schon deswegen nenne ich sie so. Residenzdirektorin, wie lächerlich. Genauso wie das, was im Prospekt steht. Je mehr Jahre der Mensch mit sich bringt, desto eigener wird er. Auf dem Weg in ein zweites oder drittes Zuhause steigen die Ansprüche und sind viel konkreter als in jungen Jahren. Für diese Lebenszeit bieten wir ihnen ein absolutes Top-Niveau an Lebensstandard. Ich habe mich nicht für dieses Heim entschieden. Ich habe mich für dieses Heim entschieden, weil ein Zimmer frei war. Und weil mir der Satz mit dem Eigen gefallen hat. Irgendwas scheinen sie von uns doch zu begreifen. Jedenfalls gaukelt man uns vor, in einer Art von Hotel zu sein. So kann man mehr Geld aus uns rausschlagen. Heim klingt doch ohnehin nett. Man könnte stattdessen Anstalt sagen und manchmal tue ich das auch. Jedenfalls habe ich hier nicht viel zu tun, also mache ich brav bei fast allem mit. So vergeht der Tag wenigstens etwas schneller. Wer behauptet, dass mit fortschreitendem Alter die Zeit immer mehr zu rasen scheint, der lebt nicht bei uns. Ich war auf der Treppe zum Untergeschoss, als mir Anne und Dr. Hubmann entgegengekommen sind, aufgeregt keuchend. Ich habe sie mit hochgezogener Augenbraue angesehen, ein Blick, den ich mir antrainiert habe, als ich vor geraumer Zeit die englische Königin gespielt habe. Sogar mein Enkel Martin würde den Blick als cool durchgehen lassen. Der alte Hubmann freilich war ganz weiß vor Aufregung und Anne, die zwar mehr als 10 Jahre jünger ist als ich, aber manchmal reichlich verwirrt, hat glühend rote Wangen gehabt. Da ist ein Toter, hat sie gejapst. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass die beiden auch gleich über den Jordan gehen könnten. Weidmar Klein? habe ich mit Queenblick 2 starr geradeaus die blassen Augen Richtung Unendlichkeit gefragt. Edmar Klein geht es seit einigen Tagen nicht gut. Ewig schade, er kann wirklich amüsante Geschichten aus seinem Leben als Hotelpage in der Zwischenkriegszeit erzählen. Später ist er bis zum Direktor aufgestiegen. Nur seine Tochter erkennt er manchmal nicht mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie an seiner Stelle erkennen wollte. Die beiden schütteln den Kopf. Hannes, krächzt Dr. Hubmann. Der Zivi? Liegt in der Apotheke und ist tot.
Ja, jetzt sind wir doch beim Kriminal gelandet, obwohl ja so ein Altersheim schon per se eine sehr spannende und kriminelle Geschichte ist. Vielleicht, na, kriminell ist schon schlecht gesagt, aber jedenfalls eine spannende Geschichte. Da hast du sicher wieder, hast du im Altersheim recherchiert oder?
Notgedrungen würde ich sagen, ist es so, dass man mit selbst zunehmendem Alter dann auch Menschen kennt, die noch viel älter sind und die dann halt irgendwann auch einmal in ein Altersheim der einen oder anderen Art sind. Es gibt ja wirklich diese Seniorenresidenzen, die ja unendlich beworben werden. Da habe ich mich auch dann im Internet noch umgeschaut, mit also dieser Spruch mit den Menschen, die da ihren dritten Lebensabschnitt und den höchsten Standards und so, das findest fast auf jeder dieser Websites. Ja, und diese Residenzen sind auch sauteuer in Wirklichkeit. Und die Erzählfigur in dieser Geschichte ist ja die Rosa Prager, eine alte Schauspielerin, die alles andere als altersmild ist. Und deswegen habe ich gefunden, passt sie zu dieser Geschichte. Weil da geht es ja nicht um, mein Gott, die armen Alten, oder geht es aber auch nicht um die Geschichte, die werden ausgebeutet oder sonst was, sondern, du musst dich halt terappeln in einer seltsamen Umgebung und es kann natürlich schon sein, dass jemand versucht auszunützen, dass manche ja halt auch schon ein bisschen verwirrt sind.
Es ist ja Gesundheitsthema schon irgendwie, auch abseits von Corona, das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen, ist die Pflege und die Sozialarbeit, die da immer mehr erforderlich wird in einer alternden Gesellschaft. Ja, schon ein brennendes Thema. Und also jetzt hat man gemerkt, wie rasch sozusagen unser Pflegesystem zusammenbricht, ja, wenn die Grenzen und die Menschen aus anderen Ländern nicht nach Österreich kommen können, um die Leute zu pflegen. Weil es ist ja ein Unterschied. Man kann 92 Jahre sein und so wie die Janne Mangold auf der Bühne stehen und eloquent und voll da sein.
Genau.
Und man kann mit 92 Jahren aber auch schon dement sein, wie meine Mutter es war, und völlig alleine. Und da ist es nicht mehr möglich, dass sie in einem Haushalt lebt und sich die Sachen selber
so
macht.
So ist es. Also, und das ist also sozusagen, wenn Menschen auch in eine Art von Altersheim kommen, hat es oft ja ganz unterschiedliche Gründe. Ein Teil schafft es einfach wirklich nicht mehr allein in der Wohnung und auch die Umgebung schafft es nicht mehr mit ihnen. Und das ist ja absolut zulässig. Das ist jetzt, das muss man ja immer sagen. Keiner muss auch die liebsten Verwandten bis unendlich pflegen und bis zur Selbstaufgabe, abgesehen davon, dass das meistens dann wieder an den Frauen hängen bleibt. Andere gehen dorthin, weil sie finden, bitte, bevor ich allein in der großen Wohnung hocke oder dem Haus hocke, bin ich lieber dort und sehe das als Ort von Vollpension an und mit dem Rest werde ich mich schon anfreunden oder gehe halt dann wieder fort zwischendurch und. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Interessant ist, dass da natürlich trotz allem auch sehr unterschiedliche Personen plötzlich aufeinandertreffen und relativ eng aufeinandertreffen. Und das hat mich halt auch interessiert an dieser Geschichte. Und dass man nicht immer sozusagen die Alten hinstellt als die, die eigentlich jetzt so knapp eben vorm Abkratzen sind und eh gepflegt werden müssen und nichts mehr zum Sagen haben oder zumindest eh nicht mehr wissen, was wollen. Also das sind bei mir alles Persönlichkeiten. Unterschiedlichster Art, auch nicht alle wirklich freundlich. Aber das war mir wichtig, dass die denken können, tun können und eine ganze Menge auf die Reihe kriegen und die Rosa Prager in der Geschichte sowieso.
Und es stirbt ja da eben der Zivildiener, der Jüngste sozusagen, genau, der dort ist.
Blöde Geschichte.
Nicht die Alten sterben, sondern genau, die Jungen. Und aus dem entwickelt sich halt eine spannende Geschichte, die, ja, wie du schon vorher gesagt hast, aber ganz anders ist als die anderen wieder.
Ja.
Und in den 10 Geschichten kommen eben unterschiedliche Personen aus dem Miravalensky-Universum vor, als handelnde, tragende Personen.
Ich habe mir gedacht, also normalerweise erzähle ich ja meine Romane relativ empathisch aus der Sicht der Miravalensky. Und das sind jetzt so unterschiedliche Geschichten, dass ich mir gedacht habe, es ist eigentlich vielfältiger, wenn ich mir da die Hauptfigur suche, die am besten zur Geschichte passt und die dann halt sozusagen mit ihr verbinde, indem sie in diesem, einer hat es jetzt genannt, Miraversum daheim ist. Und das gibt einfach eine größere Bandbreite auch an Zugängen und an Ideen, denke ich mir. Und da gibt es halt eine Geschichte zum Beispiel, die der Oscar erzählt, die heißt Gelbe Gefahr. Da geht es halt auch um...
Der ist Wirtschaftsanwalt, genau.
Und hat einen völlig anderen Blick auf einen Wirtschaftstreibenden, der ums Leben kommt und offenbar von der chinesischen Mafia heimtrat worden ist. Aber vielleicht ist die Geschichte ja auch ganz anders, nicht? Oder eine Geschichte erzählt Diana, die Tochter der besten Freundin, Amira der Wessner, und die arbeitet auch schon in einem anderen Buch bei Change, die Organisation heißt Chance, sozusagen, die gegen die Klimakatastrophe arbeitet und entsprechend engagiert ist und trifft da auf einen gehypten Philosophen, der die Klimahitzung zwar nicht leugnet, aber sagt, Herz ist doch letztlich eine Fußnote der Geschichte. Geht halt dann die Menschheit zugrunde? Die Welt halt das schon aus? Und führt sich doch nicht immer so lächerlich alle miteinander auf? Also, was er damit will, das stellt sich vielleicht dann auch raus, aber...
Es ist ein kleines Hineinkriechen in ein sehr großes Thema,
ja,
das du in deinem letzten Roman,
genau,
aufbereitet hast mit Heißzeit.
Genau.
Da kann man sich tiefer reinlesen in all die unterschiedlichen Sichtweisen.
Dafür habe ich einfach viel recherchiert und versuche auch wirkliche Facts zu bringen. Und da habe ich einfach das reingepackt, was mich selbst am Thema interessiert, mir teilweise auch neu war oder wo mir Perspektiven neu waren. Das ist jetzt sozusagen, wie halt eine Erzählung sein soll. Man steigt schräg ein, man steigt schräg aus und dazwischen erzählt man sozusagen ein Stückerl eines Themas. Und das habe ich versucht, dann halt auch spannend zu machen oder vielleicht auch die Chance zu geben, da auch eine neue Perspektive auf den Diskurs rund um das Thema Klimahitzung zu kriegen.
Und es gibt aber auch, also es gibt das Thema und es gibt so Einblicke sozusagen in das, aber es gibt immer eine Krimi-Geschichte und die ist sehr unterschiedlich,
ja,
weil so Alltagsgeschichten da drinnen sind, wo man so denkt, wie so wie der Seher, das eigentlich eine Wirtshausgeschichte ist.
Ja, ja. Spielt übrigens da, also wo wir sitzen, sozusagen, war das mein Vorbild, weil da gibt es ja schon eben das eine Buch, das Ausgekocht, das im Apfelbaum spielt, einem Wirtshaus am Land. Und diese Geschichte, Leuster Seher, spielt jetzt eben wieder in diesem Apfelbaum, weil mir der halt nahe ist und weil ich gefunden habe, die passt da gut hin und es ist eine ganz klassische irgendwie Weinviertel-Geschichte, aber schaut auch zuerst anders aus, als es dann letztlich ist. Also es geht um die Grundgeschichte, dass der Lois offenbar, wenn er genau 6/8 getrunken hat und sein Vis-à-vis auch genau 6/8 getrunken hat, in die Zukunft sehen kann.
6/8 Wein.
Wein, natürlich Wein, wovon, bitte, wir sind im Weinviertel.
Okay.
Und das schaut wirklich so aus, aber ob das dann wirklich so ist und was da dahinter steckt, das zeigt dann halt diese mörderische Geschichte.
Die Geschichte entsteht ja im Kopf der Leserin.
Genau.
Und die Interpretationen von Bildern, die du da reinschreibst, lösen halt bestimmte Fantasien aus bei den Leserinnen.
So soll es sein, ja.
So soll es sein, nicht? Und mit denen spielst du aber.
Ja.
Die tust du manchmal konterkarieren und manchmal noch fördern und dann kommt ganz was anderes, weil du hast ja als Autorin die Macht. Du kannst ja die Geschichte drehen und wenden, wie du willst.
Ja, also ich hab zumindest teilweise ein bisschen Macht über das, was sich in den Köpfen abspielt, aber was sich in den Köpfen abspielt, das sind alle frei drin und sie sehen es dann sicher auch ganz unterschiedlich, weil das hat ja auch immer mit dem Zugang zu den jeweiligen Settings zu tun, glaube ich. Aber das Spielen damit, das gefällt mir schon, muss ich sagen. Und es ist ja, im Untertitel heißt das Buch übrigens Mörderische Geschichten. Ich habe es ganz bewusst nicht Kriminalgeschichte oder Krimi oder sonst irgendwas genannt, weil es sind mörderische Geschichten. Das sind eben, Alltag ist manchmal mörderischer als der brutalste Mord. Das war mir wichtig, das so zu nennen. Und es ist ja so, dass nicht in allen Geschichten ein Mord vorkommt, weil das braucht es nicht, um mörderisch zu sein.
Ja, und diese unterschiedlichen Figuren, die da Hauptträger sind jeweils, also die Hauptrollen, sind auch stilistisch oder im Schreibduktus unterschiedlich angelegt, weil natürlich der Wirtschaftsanwalt ganz anders denkt wie eben der Wirt oder
im anderen. Oder die Rosa Prager, die wir gerade gehört haben, auf ihre trockene Art.
Die haben natürlich ihren eigenen Stil. Und dann ist was gekommen, wo wir im Vorgespräch jetzt schon geredet haben, wo ich sozusagen dann hängen geblieben bin. Es kommt eine Geschichte aus der Sicht der Katze. Gizmo ist die Katze von der Mira Walensky und die erlebt eine wilde Nacht mit Mord und Totschlag. Versuch,
ja. Ja.
Nein, das, man will jetzt viel spoilern. Man muss das schon irgendwie selber lesen. Aber ich wollte nur sagen, das ist die Bandbreite. Also es geht vom Wirtschaftsanwalt bis zur Sichtweise der Katze. Und,
wobei ich mich eben für diesen Katzenkurzkrimi dann immer glaubt, noch entschuldigen zu müssen, weil ich finde es eigentlich ziemlich lächerlich und meistens sehr, wie soll man sagen, so lieb, banal, wenn man so aus der Katzensicht das erzählt und es ist wie Katzenfotos posten und so. Ich liebe Katzen, nicht? Aber dieses Ding da ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich habe dann einfach, mir hat es dann total Spaß gemacht, muss ich sagen, und ich glaube, die Geschichte ist gut geworden, weil ich wirklich versucht habe, faktisch in die Gizmo reinzukriechen und das wirklich aus ihrer Sicht zu sehen, wann sie sich dann da draußen bewegt und was ihr entgegenkommt und wie dann sie zu diesem alten Hof kommt und da hört sie was Komisches. Und das sind nicht besonders freundliche Leute dort. Ja.
Aber es ist nicht dieses Katzending, was man aus den Social Media kennt, wo halt die lieben Viecherln irgendwie, ja. Das ist so wie Babys, die natürlich bei uns ja immer wieder Sachen auslösen, einfach aufgrund dessen, wie sie sind.
Ja, klar.
Und da ist man aber nach ein paar Seiten nimmer mehr auf diesem
Fake-Katzen-Bild,
sondern ja, man wird zu einer Katze, die noch dazu am Land lebt. Mhm. Und das ist ja normal wieder was anderes wie die eingesperrten Zimmertiger, die man in der Stadt hat.
Das ist ja so, die kommt aus der Stadt und lebt jetzt am Land, was es noch seltsamer für sie macht. Ne? Und sie erlebt natürlich sowas Ähnliches eher wie ein Social Crime. Ne? Also, ja.
Ja, und so wie der Seher im Wirtshaus ein eigener Typen ist, dem man ja auch nicht begegnet in der Stadt so unbedingt. Also da gibt es wieder andere.
Ja, also Beiseltypen kennt man schon unter Umständen, aber ist anders.
An
ist
die Alltagsgeschichten von der Spira, wo so Figuren halt auch die Hauptrollen gibt's spielen. Ja. Und das ist aber am Land noch einmal anders.
Ja,
wie hältst du das aus?
Und dann ist Land ja noch ganz anders. Nicht? Also jetzt Weinviertel ist ja sozusagen ist so eine Gegend, die unspektakulär ist und deswegen ist es besonders angenehm, dort zu leben. Ich habe ja auch eine Geschichte drinnen, die in der Wachau spielt. Also eine Landschaft, die ja wahnsinnig schön ist, aber die schon kaum mehr sein darf, weil sie so inszeniert ist, dass sie schon so ist wie ihre Inszenierung, inklusive allem rundherum, nicht?
Aber das ist auch nur so, wenn man als Tourist in die Gegend kommt.
Was du dort lebst, ist sicher anders.
Dort, das ist ein bisschen anders.
Da gibt es
ein bisschen andere Aspekte. Naja,
sicher.
Und,
mein Alltag halt immer anders ist als die Fassade. Ne?
Wie ist das für dich, dieser Clash zwischen Wien und oder der Großstadt und dem Land?
Also ich habe mich ja längst fürs Land entschieden. Also für mich ist das überhaupt kein Clash. Ich bin einfach wirklich Weinviertlerin, ganz einfach. ich finde das sozusagen von außen die Perspektive auf die Stadt zu haben, ist super. Also wenn ich bei uns im Garten sitze, sehe ich ja zumindest den Schein von Wien und das ist für mich gerade die richtige Entfernung. Also da fühle ich mich wohl, da kann ich drauf schauen, da habe ich sozusagen den schönen Schein und sehe nicht immer, was dahinter lauert. Ab und zu fahre ich dann hin und finde es eh total schön. Aber ich sehe es jetzt tatsächlich ziemlich von außen schon. Ich habe natürlich oft frei zweimal am Tag hin, das geht ja. Was ich nicht möchte, ist, ganz weit von einer großen Stadt entfernt zu leben, sodass ich ein paar Stunden brauche, bis ich halt ja, ein bisschen ein weit gefächertes Angebot auch im kulturellen Sinn habe, aber so einfach verschiedene Möglichkeiten. Also das brauche ich schon, aber da passt mir eben das Weinviertel total exakt.
Du hast es jetzt ja gerade selber gesagt vom schönen Schein, das heißt, betrachtest du bei den Geschichten, hast du da also das Gefühl gehabt, ich sitze jetzt da draußen und schaue denen zu, die da spielen?
Ja, nein, und man sieht halt zuerst, wie immer, wenn du irgendwo hinkommst oder was du zuerst wahrnimmst, siehst du ja die Oberfläche. Nicht? Und oft ist ja an der Oberfläche, manchmal ist halt die Oberfläche schon schier, aber oft ist die Oberfläche ja ganz schön und oder ganz schön hergerichtet, sozusagen ein bisschen getüncht und alles. Und wenn du dann irgendwann mal dahinter schaust, kommst du drauf, ist schon anders. Zumindest anders, sagen wir nicht schlechter, aber anders.
Vielleicht kann man ein bisschen Appetit dann noch machen, weil es spielt ja nicht nur im Weinviertel oder in der Stadt in Wien, sondern es spielt in Sardinien auch noch eine Geschichte zumindest.
Ja, ja.
Und da taucht man wieder in eine andere Welt ein, aber sie ähnelt sehr stark auch der Welt, die ich vom Land so da bei uns kenne.
So ist es. Ja, man kommt ja drauf, also wir haben ja feinerweise seit jetzt 2 Jahren ein Haus in Sardinien und da wechselst du dann irgendwann einmal die Perspektive von dem zuerst, wow, da ist alles so schön und das Meer ist so schön und die Leute sind so super und das Essen ist so super und die Berge sind so schön. Also all dem kommst du halt drauf, naja, was die Leute dort umtreibt, ist jetzt nicht so anders wie bei uns, manchmal ein bisschen anders ausgeprägt, klarerweise. Aber ich erzähle da auch eine völlige Anti-Idyllen-Geschichte. Zwar alles in wirklich auf einer der schönsten Plätze der Welt für mich, aber es geht in Wirklichkeit um so eine Wachtruppe, die aufgestellt worden ist von einer neuen Community, weil sie finden, es gab dort zu viele Einbrüche.
Das ist was, was wir ja von da auch kennen und so weiter.
Ja.
Und das ist auch was, was in den Geschichten recht interessant ist, weil es immer wieder herumschwankt. Also als Leser hat man dann, wenn man so, man macht ja immer irgendwie, nimmt ja irgendwie eine Position ein und hat Sympathie zu denen oder zu denen. Und das wird immer wieder von dir irritiert. Warum machst du so böse Sachen, dass man da sozusagen nicht einmal sagen kann, ja, okay, so, da, und jetzt folge ich dem.
Genau, und das ist, die Guten sind gut und die Bösen genau. Sind böse, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist ein altes Krimi-Muster, nicht? Also, das mag ich aber nicht so. Also, deswegen heißt es ja mörderische Geschichten. Es ist schon mörderisch, was einem begegnen kann, aber ich versuche es natürlich auch immer mit ein bisschen Ironie, nämlich auch mir selbst sozusagen gegenüber. Wir glauben halt oft das, was wir aufs Erste sehen und aufs Zweite ist es eben nicht unbedingt schlechter, sondern anders. Und das macht aber dann auch eigentlich das Spannende an unserem Leben oder an der Welt aus. Du kannst dich natürlich sofort in jedes Vorurteil verrennen oder an deinen Positionen festhalten bis zum bitteren Ende. Aber ob du damit gut und lustig lebst, das wage ich zu bezweifeln.
Ja, falls Sie also noch keinen Mira Walensky-Krimi gelesen haben, dann ist vom schönen Schein im Folio Verlag erschienen von Eva Rossmann ein guter Einstieg in die Szenerie und die verschiedensten Figuren aus dem Roman-Universum. Und man kann sich da ja an den Stil ein bisschen gewöhnen, aber man darf sich nicht wundern, dass man immer wieder irritiert wird. Und dafür danke dir, liebe Eva, dass du es immer wieder schaffst.
Ich hoffe, das schaffe ich noch lang. Das ist genau mein Anliegen.
Und dann werden wir uns vielleicht das nächste Mal wieder direkt auf der Messe sehen. Jetzt sage ich einmal danke für das schöne Gespräch hier im schönen Garten und ja, im Weinviertel. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Danke vielmals und ein alter Weinviertler Spruch. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Literatur.
Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.